Ist nicht schlecht, ne? Das gefällt mir. Ja, ich habe richtige Liebe zu dem Volk bekommen, das Sinti und Roma. Wir machen auch viel in Serbien, Thomas und ich. Und das ist unser extremes Geschenk. Und das ist für mich, kann ich nicht in Worte packen, was mir das bedeutet, dass ich einfach diese Arbeit, diese Gemeinschaft, dass ich es leben darf, tun darf und erleben darf. Das ist ein großes Geschenk. Und es ist ein großes Geschenk, euch zu kennen. Ja. Preist den Herrn. Ich möchte heute Abend über ein Thema sprechen. Das hat ein bisschen was mit dem zu tun, was wir heute Morgen hatten. Über dieses sogenannte Generation Maybe. Diese Generation der 20- bis 30-Jährigen, nennt man das so in Deutschland oder in der westlichen Welt allgemein. Und ich möchte dazu dann ein paar Verse lesen aus dem Neuen Testament, aus dem Lukas-Evangelium über Nachfolge. Sprachen wir heute Morgen drüber, auch über Nachfolge. Was wir heute Morgen sagten war, dass die Vernunft muss immer wieder gereinigt werden. Weil wir uns oft fragen natürlich, und daran scheitert auch unser Leben in der Nachfolge Jesu, an unsere Vernunft. Das ist unvernünftig, das so zu machen. Es ist unvernünftig, dass wir sagen zum Beispiel, wir werden niemanden um Geld fragen. Das haben wir uns mal vorgenommen am Bodenseehof. Das war, so sind wir angetreten, der Peter Reed und ich. Das werden wir nie machen. Und für mich war das klar, wenn wir das tun, dann trete ich zurück. Weil dann höre ich nicht mehr auf Jesus. Weil Jesus immer sein Volk, immer versorgt hat. Die kamen nie zu kurz. Gott mangelt nie an Geld. Und es war uns ganz wichtig, dass wir dazu zu einer Einheit kamen und sagten, dass alles, was wir wollen hier am Bodenseehof ist, dass dieser lebendige Christus verherrlicht wird. Und er kann nur verherrlicht werden, indem er sein Werk vollbringen kann. Wir können ihn gar nicht verherrlichen. Aber wir sind vorherbestimmt zur Verherrlichung, zur Herrlichkeit, dass er seine Herrlichkeit durch uns lebt. Dass es deutlich wird, dass er Wort hält. Und wir haben auch gesagt, wenn wir ein Auto fahren sollen, dann fahren wir eins. Und wenn wir keins fahren sollen, fahren wir keins. Weil Jesus weiß, was wir brauchen. Wir bekommen nicht immer, was wir wollen, aber wir bekommen, was wir haben sollen. Nicht immer, was wir wollen, aber was wir haben sollen, was wir haben müssen. Und es wird dir an nie was mangeln, wenn du im Reich Gottes, wenn du nach der Herrlichkeit Gottes trachtest. Nie wird es an irgendwas mangeln. Jesus hält Wort. Und die Welt sagt, mir sagte mal ein Geschäftsmann, den habe ich getroffen in Kroatien, sagte, das ist unvernünftig, Heinz. Weil du musst die Leute darauf aufmerksam machen, was ihr macht, weil ansonsten können die ja gar nicht spenden. Also, ich weiß nicht, der Herr Jesus weiß ja, was wir brauchen. Niemand hat fürs Volk Israel gespendet, als sie 40 Jahre durch die Wüste liefen. Die haben keine Briefe ausgesandt. Und gesagt, Pharao, jetzt nur so nebenbei, ne? Wir haben dir zwar einen Rücken gekehrt, aber jetzt können wir ein bisschen eine finanzielle Unterstützung benötigen. Das wäre eine coole Sache. Das haben wir vergessen. Es war natürlich dumm, dass wir dir gleich ans Schienbein getreten haben. Ne? Also das hätten wir mal nicht machen sollen. Wir hätten es ein bisschen langsamer angehen lassen können, weil dann wüssten wir, jetzt können wir zurückkommen und ein bisschen schöpfen aus dem Reichtum, Pharao. Nee, braucht er nicht. Ist das, weil das vor der Welt ist es unvernünftig, so zu leben. Und ehrlich gesagt ist es natürlich auch oftmals so ein Abenteuer für mich, dass ich denke, naja, da manchmal zu warten. Aber mich hat ein Wort angesprochen, ein Spruch von einem Missionar, Hudson Taylor hieß er, der hat die China-Inland-Mission gegründet. Und für ihn war das wichtig, für den Hudson Taylor, dass keiner seiner Missionare irgendeinen Brief sendet. Er sagte, ich bete nur für die Leute, die hier auf dem Missionsfeld sind. Ich will gar nicht, dass ich einen Brief schreibe nach England und in England dann um Missionare werbe. Weil ich will, dass Jesus seine Leute hier aufs Missionsfeld schickt. Und diese Leute, die werden dann auch durchziehen hier. Ich denke gern an den, der 3 Millionen Israeliten abends zu Bett gehen ließ, ohne dass sie eine Brosame im Lager hatten für die Mahlzeit am kommenden Morgen. Und dass sie nie aufstanden, ohne ein Frühstück zum Einsamen bereit zu finden. Gott ist bereit, uns alles zu geben, was wir nötig haben, wenn wir es nötig haben. Er ist bereit, uns alles zu geben, was wir nötig haben, wenn wir es nötig haben. Und das war der Grund auch, warum der Papst Benedikt es sagte, die Vernunft muss immer wieder gereinigt werden. Das ist nämlich nicht ein Spruch vom Heinz Spindler. Das hat der Papst Benedikt gesagt. Weil es wirklich ein Jesusmann ist. Und letztes Jahr war der Altbischof von Württemberg hier, Dr. Gerhard Meyer von der Evangelischen Landeskirche, und er sagte, als er Theologie studiert hat in Tübingen, sind sie aus der evangelischen Vorlesungen oft rausgegangen und sind rübergegangen, als der Benedikt noch Ratzinger hieß, und sind zu ihm in die Jesusvorlesungen gegangen. Und er sagte, das war eine Labsal für die Seele, wie der Mann von Jesus sprach. Und natürlich kann man dazu stehen, wie man möchte, auch zur römisch-katholischen Kirche und so. Das ist nicht mein Auftrag, darüber irgendwas zu richten oder zu sagen. Aber das wird deutlich, wurde immer deutlich, dass es ein Jesusmann ist. Und ich glaube, dass es auch einer der Gründe war, warum man auch die deutschen Bischöfe nicht mochten. Weder von der evangelischen Seite noch von der katholischen Seite. Weil das passt nicht in unser Land. Wir sind ein plurales Land. Wir sind so vielschichtig. Wir sind noch gerade dabei, diese festen Mauern aufzulösen. Wir sind noch gerade dabei, der Welt zu präsentieren. Wir können an alles glauben. Da passt so ein Starrkopf nicht. Da passt schon einer, der immer von Barmherzigkeit redet. Das ist schon eher. Das passt gut in unser Bild. Das passt gut ins Bild von Brot für die Welt und von all den anderen Missionen, die irgendwann mal begannen, weil es eigentlich darum ging, das Evangelium rauszutragen in die Welt, aber irgendwann versandet sind in Sozialarbeit. Es passt besser in dieses Bild. Das ist schon erstaunlich, in einer Welt, die pluralistisch ist, bis zum geht nicht mehr. Und wir gehen mit wehenden Fahnen unter. Und wir sehen es und merken es doch gar nicht. Sehr interessant. Weil unsere Vernunft sagt, das ist so unvernünftig, auf sowas zu vertrauen. Und der Dietrich Bonhoeffer, der sagte dazu, wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen, sei es einen Heiligen, kann man auch versuchen, oder einen bekehrten Sünder, dem man sich ständig immer wieder selbst versucht irgendwie zu bekehren, oder einen Kirchenmann, einen Gerechten oder Ungerechten. Ich bin ein ganz Gerechter, ich bin ein ganz Ungerechter. Ich musste auch mal jemanden sagen, der immer davon redet, wie sündig wir sind und wie sündig, sagte ich, das wissen wir jetzt langsam. Ne? Und der Herr Jesus, der weiß es schon seit 2000 Jahren. Es wäre doch jetzt mal eine Sache, dass wir auf den schauen, der gerecht ist. Das wäre auch mal was. Das könnte unter Umständen lebensverändernd sein. Wisst ihr, wenn ich immer, eben, das ist das alte Lied, immer da hinten festhängen. Aber das wissen wir ja langsam. wenn ich darauf verzichte, aus mir selbst was zu machen, einen Gerechten oder Ungerechten, einen Kranken oder einen Gesunden, dann wirft man sich Gott ganz in die Arme. Dann nimmt man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern das Leiden Gottes in der Welt ernst. Dann wacht man mit Christus in Gethsemane. Und ich denke, das ist Glaube, das ist Umkehr. Und so wird man ein Mensch, ein Christ. Weil du brauchst Gott, um Mensch zu sein, schrieb der Major Ian Thomas, der Gründer von den Fackelträgern. Ansonsten bist du auf der Stufe von einem Tier. Und so verhältst du dich dann auch. Du brauchst Gott, um Mensch zu sein. So wird man ein Mensch, ein Christ, wenn man sich Gott ganz in die Arme wirft und nicht versucht, aus sich selbst ständig was zu machen. Und das ist die Hauptvoraussetzung für Leitung im Leben. Und es wird immer etwas mit Nachfolge zu tun haben, wisst ihr, in unserem Leben als Menschen. Immer mit Nachfolge, weil wir das Produkt unserer Entscheidungen sind. Unser Leben, das wir leben, ist ein Produkt oft unserer Entscheidungen, die wir treffen. Was für Entscheidungen auch immer. Und so im Leben wird es gar nicht so bewusst, ne? So als gut bürgerlicher Deutscher wird uns das oft gar nicht so bewusst. Deswegen gehe ich ab und zu gerne ins Gefängnis. Da gibt es auch noch gut bürgerliche, die alle gar nicht so ganz genau wissen, warum sie da drin sitzen. Da draußen sind welche, die sind noch viel schlimmer als ich. Und das Interessante ist wirklich erstaunlich, wenn man ins Gefängnis geht, also das habe ich erlebt so, die am offensten sind, am ehrlichsten sind, das sind oft Leute, die aus muslimischem Hintergrund kommen oder aus verschiedenen anderen Nationalitäten, aber nicht Deutsche. Die wissen gar nicht, warum sie da drin sitzen. Ich war mal in einem Gefängnis und dann habe ich gesagt, Leute, schaut, ich könnte ja auch hier sitzen. Und jeder, der im Gefängnis sitzt, der sitzt ja auch zu Recht im Gefängnis. Es gibt ein paar wenige, die sitzen zu Unrecht drin. Da hat sich einer beschwert beim Gefängnisseelsorger. Der hat gesagt, ich sitze zu Recht im Gefängnis. Dann sagt der Gefängnisseelsorger zu mir, also ihr könnt nicht mehr kommen, weil ihr dürft meine Buben nicht so beleidigen. Und der Bube, das war ein Deutscher. Ein Deutsch-Deutscher. Oh, das war ganz schwierig für ihn. Der andere, den ich da traf, das war so ein Iraki, der hat solche Arme gehabt, ne? Hier ein und hier ein. Wir kennen das ja, ne? Hier 500 Watt und da 500 Watt und da geht kein Licht an. Ne? Aber der hat gedacht, der war offen. Ja. Und er hat erzählt, das war das Größte in meinem Leben, das war der größte Blödsinn, dass ich hier sitze, sagte der. Aber ich sage da eins, ich sitze hier zurecht im Gefängnis. Und dass ich hier sitze, das hat mein Leben gerettet. Das Leben von anderen und mein eigenes Leben. Weil hier habe ich Jesus gefunden. Das Gewaltige, ihr kennt vielleicht diese Sache, ne, von diesem Herzog, der auf so eine Sträflingsgaläre geht und dann durchläuft von Sträfling zu Sträfling und jeden fragt, warum er denn hier wäre und jeder war zu Unrecht auf der Sträflingsgaläre. Ich weiß auch nicht, warum ich da bin. Es gibt welche, die sind noch viel schlimmer als ich. Und irgendwann kam er zu jemandem, der sagte, Herzog, ich sitze zu Recht hier. Ich habe das und das und das gemacht. Und der Herzog sagt, binde diesen schlechten Mann los und lass ihn frei. Weil was willst du, ein schlechter Mann unter jede Menge gute Menschen? Das ist interessant, ne? Also es ist Produkt unserer Entscheidungen. Und dann ist eben die Frage, zu Entscheidungen zu stehen. Und am besten treffe ich überhaupt keine Entscheidung mehr. Dann muss ich auch nicht dazu stehen. Das ist ein bisschen der Geist, in dem wir leben. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Epheser 5, 15 und 16. Also ein Produkt unserer Entscheidungen. Seht darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Seht darauf. Und es gefällt mir schon, und da bin ich ganz ehrlich, und da schmüre ich jetzt nicht Honig um den Bart vom Bobby, den er gar nicht mehr hat, ne? Aber der Chino hat nur ein bisschen Bart. Das gefällt mir sehr gut, deswegen arbeite ich gerne mit Cindy und Romas. Da erlebe ich das oft, dass da ein Erkenntnis da ist. Wir brauchen Umkehr. Und selbst bei Leuten, die, ich kenne jemanden, der ist nicht umgekehrt. Aber der sagt ganz offen, warum er nicht umkehrt. Und es liegt an niemandem. Es liegt an ihm selbst. Und er sagt ganz offen, warum er nicht umkehrt. Ich werde es nicht ausbreiten hier, aber das ist erstaunlich. Lebt mit Sorgfalt. Seid ein Produkt eurer Entscheidung, die ihr trefft, auch als Gläubige. Ich habe alles in mir, und das dürfen wir nicht vergessen, was wir die Tage hatten, ich habe alles in mir zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Das muss ich nicht aus meiner eigenen Kraft leben. Muss ich nicht. Das ist einfach Jesus überlassen. Du machst es schon, Herr Jesus. Wie? Keine Ahnung. Ist auch unvernünftig. Aber du musst es doch wissen, wie. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß noch, als der Mann mir sagte, dieser Geschäftsmann damals, aber Heinz, schaut, das ist unvernünftig, was ihr macht. Wenn ihr das alles so aufschreiben würdet und raussenden würdet, dann könnten Leute noch viel mehr geben für euch. Und ich war da schon wirklich hin und her gerissen dann. Und dann hatten wir eine Sache gehabt, wo wir echt große Not hatten. Wir mussten ein Auto kaufen und ich wusste, wir hatten das Geld gar nicht für das Auto, aber wir haben das Auto benötigt für den Bodenseehof. Jetzt bin ich da hingegangen zu den Autohändler und habe den Kaufvertrag unterschrieben. Habe vorher noch mit unseren Vorstandsvorsitzenden gesprochen und er sagte, also wir haben es nicht, das Geld, aber, und er sagte, ja Heinz, was meinst du denn? Dann denke ich, also ich glaube, wir bekommen es. Ja, dann unterschreib. Und ich bin nach Hause gefahren, das vergesse ich nie mehr. Ich habe gedacht, oh meine Herren, was hast du jetzt gemacht? Und ich gehe ins Büro und das Telefon klingelt und jemand ruft mich an und sagt, Heinz, du, wir haben so und so viel Geld übrig und wir haben da lange, lange, lange drüber gebetet, meine Frau und ich, wo sollen wir das Geld hingeben? Und jetzt habe ich gedacht, jetzt rufe ich erstmal dich an, vielleicht könnt ihr das gebrauchen. Ne? Und es war, das, also die Amount des genau die bitte? Betrag, danke. Betrag an Geld, genau der Betrag an Geld. Da gab es noch gute deutsche Pfennig. Da auf den Pfennig für das Auto. War plötzlich da. Wir haben es benötigt und sind damit rumgegurkt, dann mit der Kiste ab und zu mal stehen geblieben. Aber dann habe ich auch gesagt, da Jesus, ist ja dein Auto. Und jemand sagte mal, das ist ein rausgeworfenes Geld. Dann sagte der Person, glaubst du, dass Gott Geld vom Fenster rauswirft? Nee, macht er nicht. Das hat schon seinen Grund. Ich war mit dem Auto, in einer Werkstatt in Österreich. Und es war am 23. Dezember. Und ich war in dieser Werkstatt und ein Türke, der hat versucht, die Lichtmaschine aus- und einzubauen. Das war so eine echt interessante Werkstatt gewesen, aber ich da Geschenkgaul, schaut mir ins Maul, ne? Lasst ihn arbeiten. Und er arbeitet da und arbeitet und dann stehe ich so an dem Auto und schaue ihm zu, da bin ich stark drin, im Arbeiten zuschauen und dann denke ich, ja, das ist ja interessant, ne? Der Mann ist ein Türke, der weiß gar nichts vom Evangelium. Und dann gucke ich den an und dann klopfe ich den immer so auf die Schulter. Ich habe eine Freude gehabt. Ne? Sag ich, Mensch, Junge, dass du das machen darfst für uns, das ist echt ein Ding. Und ich habe mich so gefreut. Ne? Und dann guckte mich an, warum ich mich so freue. Sag ich, der Herr Jesus sagt, wer einen, seine Jünger, etwas Gutes tut, einen Schluck Wasser reicht, weil sie Jünger sind, den würde er wieder segnen. Und dann sagte ich ihm, ich glaube, Jesus würde ich segnen. Du wirst Leben finden. Mich angeguckt. Aber es wurde mir erst klar, die Kiste steht ja da in der Werkstatt, weil der das Evangelium hören soll. Das ist Gottes Auto, das ist eine Bombe. Mein Navi war kaputt, weil der Werkstattmeister einmal im Leben das Evangelium hören sollte hier in der Stadt. Weil er es noch nie gehört hat. Ich fuhr vom Hof runter und dann prüfe ich das Navi und dann geht's nicht, ne? wie es manchmal so ist, keine Probefahrt gemacht. Dann fuhr ich zurück, habe ich erst gedacht, so, jetzt warte mal, jetzt haue ich dir eins Schienbein. Ne? Aber dann fuhr ich so zurück und dachte, oh Mensch, ey, genau, jetzt nehme ich so ein kleines Heftchen raus und frage den, ob der Jesus kennt. Und dann habe ich ihn erst gefragt, welche Kirche er angehört, gar keine Kirche. Hat er sich auch 10-mal entschuldigt. Sag ich, nee, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass du gar keine Kirche angehörst. Ne? Könnte unter Umständen deine Rettung sein. Habe ich nicht zu ihm gesagt. Aber das denke ich manchmal, okay? Aber es ist tatsächlich so. Es könnte unter Umständen manchmal die Rettung sein. Und dann habe ich ihm das Heftchen gegeben und ich habe ihn gefragt, ob er es jemals sowas gehört hat. Dann hat er sich noch entschuldigt. Nee, ich habe noch nie was davon gehört. Aber dann sagte ich ihm, schauen Sie, deswegen kam ich zurück eigentlich. Gar nicht mal, weil das Navi kaputt ist. Aber weil Jesus ja will, dass Sie das auch hören. Das ist ein Produkt unserer Entscheidung. Und plötzlich hatte ich Freude im Herzen. Ich hätte mich ärgern können über das blöde Navi und über diesen Werkstattmeister, der sein Geld verdient, aber seine Arbeit nicht ordentlich macht. Man kann es ihnen auch ab und an mal sagen, dass es günstig wäre, wenn sie die Arbeit ein bisschen ordentlicher machen würden, weil sie haben ja noch ein paar andere, die sie bezahlen wollen. Und es kann locker sein in unserer heutigen Zeit, dass man die dann nicht mehr bezahlen kann. Das war immer ein guter Hinweis. Aber das sind so diese Dinge in der Nachfolge. Wir sind ein Produkt unserer Entscheidung. Ein Christentum ohne den lebendigen Jesus Christus bleibt notwendig, ein Christentum ohne Nachfolge. Und ein Christentum ohne Nachfolge ist immer ein Christentum ohne Jesus Christus. Es ist eine Idee. Es ist ein Mythos. Das gibt es überhaupt nicht. Und die Nachfolge gibt eigentlich die Garantie, dass das Christentum nicht Poesie, Mythologie oder Idee im abstrakten Sinne wird, sagte der Søren Kierkegaard, so ein Theologe und Philosoph. Die Nachfolge gibt eigentlich die Garantie, dass das Christentum nicht Poesie, Mythologie, Idee im abstrakten Sinne wird. Die Nachfolge. Entscheidungen treffen jeden Tag. Die Entscheidung bewusst, Jesus, danke. Du führst uns. Und diese Generation Maybe, und da trifft man nicht nur die 20- bis 30-Jährigen drin, das ist eine Generation, schrieb jemand, dieser Oliver Jeges heißt der, das ist eine Generation ohne Eigenschaften. Und man trifft auch in der christlichen Welt mehr und mehr Menschen ohne Eigenschaften an, ihr Lieben. Keine Kanten, keine Ecken mehr. Nicht klar Profil, weißt du, ganz gegen an, so glatt geschliffen, wie die Autos, glatt, glatte Rundungen. Alles sieht irgendwie gleich aus. Außer die großen Marken kommen jetzt wieder drauf, dass sie sagen, wir wollen, dass unsere Marke wieder deutlich erkennbar ist auf den Autobahnen. Und ich habe mir das ist eine Generation, schrieb er, die gut ausgebildet ist, aber ohne Plan, ohne Mut, ohne Biss. Weil alles möglich ist, sind alle heillos überfordert. Weil alles möglich ist. Ich weiß gar nicht, wo ich zugreifen soll. Das ist so das Bild. Ja, wir vielleicht, wenn wir dahin so ein Buffet hinstellen würden, wumm, ich habe Koch gelernt, ich habe mal was Ordentliches gearbeitet in meinem Leben, ne, und mein Geld ehrlich verdient, sagte der Winrich Schäffbuch zu mir, du hast doch auch schon mal dein Geld auf legale Art und Weise verdient. Und ich habe so einen sehr guten französischen Restaurant gearbeitet. Da hat keine Rolle gespielt, was das kostet. Die Leute haben in Saus und Braus haben die gegessen. Und wir haben da Buffets hingestellt und Buffets und da ein bisschen und dort ein bisschen. Und manche waren total überfordert. Was soll ich denn da jetzt nehmen? Kennt ihr das vielleicht auch manchmal, wenn du irgendwo eingeladen bist, ne? Und dann hast du einen Bauch schnell ein bisschen vollgeschlagen, dann ärgerst du dich, jetzt kommt dir noch was. Du passt gar nichts mehr rein. Und es ist ein bisschen so der Gedanke, heillos überfordert. Wie wenn ich in so einen Supermarkt hineingehe und bin heillos überfordert. Wenn ich in Amerika in einen Supermarkt reingehe, dachte ich, ich wollte eigentlich nur ein Müsli kaufen. Nur eines. Ich weiß gar nicht, das ist übertrieben, ne? Aber es gibt bestimmt Kaufhäuser, da ist so ein Ding vielleicht fast einen Kilometer lang, so eine Zeile. Und du weißt du gar nicht mehr, wo anfangen, wo aufhören. Und das ist ein bisschen so dieses Bild. Und um eine Generation mit Eigenschaften zu sein, brauchen wir Jesu Eigenschaften. Und wenn wir uns ihm ganz überlassen, dann werden Jesu Eigenschaften unser Leben prägen. Schrieb ich mir dazu. Seit einiger Zeit wirbt eine bekannte Zigarettenmarke mit dem Slogan Don't be a maybe. Übersetzt heißt das so etwas so viel wie sei kein Unentschlossener. Man könnte vermuten, hier will sich ein Branchenhersteller marketingstrategisch über den politisch korrekten Zeitgeist hinweg manövrieren. Einfach mal ein bisschen gegen den Strich bürsten, ein wenig Anti-Mainstream und schon hat man seinem Produkt ein raues, ja cooles Image verpasst. Doch hier geht es nicht nur um wirtschaftliche Absatzmöglichkeiten. Diese Kampagne ist viel mehr. Sie trifft den Nerv unserer Zeit. Wir sind genau jene Maybes, die Abwarter und Unentschlossenen. Die Zögerer und Zauderer. Von denen hier die Rede ist. Wir, das sind die 20- bis 30-Jährigen, die in den 80er Jahren geboren und im digitalen Zeitalter sozialisiert wurden. Wir sind mediale Zeugen des 9-11, den Anschlag damals auf diese Zwillingstürme von Irak- und Afghanistan-Krieg und sind durch den Anblick hilfloser Eisbären auf treibenden Schollen für die globale Erderwärmung sensibilisiert. Wir kennen Smartphones, Megapixel, Nanosekunden und Terabytes. Es sind der Möglichkeiten zu viele, so scheint es. Wir haben vergessen, wie man Entscheidungen trifft. Und wir haben es uns in unserer Unentschlossenheit bequem gemacht. In Anspielung auf Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften könnte man heute von einer Generation ohne Eigenschaften sprechen. Genau wie Musils Protagonist Ulrich geht es der heutigen Generation. Ulrich nimmt sich mit Anfang 30 nach 3 missglückten Lebensentwürfen als Ingenieur, Mathematiker und Offizier ein Jahr Pause vom Leben. Eine Zeit ohne Vorbilder, die überfordert. Die Überforderung wurde groß. Heute würden wir das Burnout nennen. Er wandelt in eine Zeit ohne Vorbilder, ohne Ideale, eine Zeit, in der Selbstverwirklichung nicht mehr so funktioniert, wie man sich das einmal erhofft hatte. Bei Musil ist es die fragmentierte Moderne, die am Horizont heraufzieht und die Menschheit in Unsicherheit hüllt. Heute ist es die heterogene Postmoderne, mit der die jungen Menschen nicht zurande kommen. Eine Zeit, in der alles möglich ist, alles. Was bedeutet es eigentlich? Die Menschen aber hilflos überfordert. Eine Zeit, in der du selbst aussuchen darfst, bist du jetzt ein Mann oder eine Frau. Das stellt manche schon echt vor Probleme. Weil irgendwie sehe ich aus wie ein Mann, aber eigentlich müsste ich mir entscheiden, eine Frau zu sein. Weil ich darf das ja nicht annehmen, was mir meine Eltern gesagt haben, dass ich ein Mann bin. Die haben mich auch immer mit Autos spielen lassen. Eigentlich hätte ich mit Puppen spielen sollen. Im Zeitalter des sogenannten Gender Mainstreaming. Eine Überforderung. Wer bin ich eigentlich? Viele haben diese Überforderung. Deswegen ist es tatsächlich so, dass es eine Generation ist, von der kann man nicht mehr dieses fordern, was mal war. Das ist echt so. Das stimmt, wenn die Älteren sagen, ja, die Zeiten sind echt nicht mehr so wie früher. Das stimmt, fast gut festgestellt. Weil wir in dieser Welt leben, in der wir leben. Die Angst vor Veränderung lähmt sie einst wie jetzt. Und es ist nicht nur die 20- bis 30-Jährigen. Du 40 bist, 50 bist, 60 bist und Jesus sagt dir plötzlich, verlass alles, was du hast, verkaufst. Und nicht kauf deine Yacht in der Südsee, sondern, was weiß ich, geh nochmal in die Südsee auf irgendeine Insel und verkündige dort das Evangelium. Unmöglich. Aber lieber bin ich bei 50 plus dabei, hier in Friedrichshafen, schauen wir mal die Zeppelin-Werft an, Badias, über den Zeppelin-Flug, den Bodensee, bisschen Kaffee trinken, ein paar Kerzchen aufstellen, dass die Feinmotorik noch ein bisschen passt. Spielen wir ein bisschen noch auf dieser Harfe da, auf der, da gibt es da so eine besondere Harfe, Feenharfe oder Feeharfe oder wie, dass das noch passt, dann machen wir das noch. Wisst ihr, bloß keine Entscheidung mehr, Veränderung, die Angst vor Veränderung, das ist eigentlich das, was auch den reichen Jüngling, wisst ihr, gelähmt hat, die Angst vor Veränderung. Der zu Jesus kam, und wir kennen, wahrscheinlich fast alle kennen diesen Bericht, der dann kommt zu Jesus und sagt, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu ererben, in Markus 10, ab Vers 17. Und Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb, sprach zu ihm, eines fehlt dir. Jetzt bin ich mal gespannt. Geh hin, verkauf alles, was du hast. Und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Um das geht es eigentlich, wisst ihr. Das ist eigentlich der Kern. Es geht gar nicht mehr so sehr um das alles Verkaufen. Er aber wurde traurig über diese Worte und ging betrübt davon. Denn er hatte viele Güter. Aber er hatte keine Heilsgewissheit. Hat er nicht gehabt. Und die Angst vor Veränderung lähmte ihn. Weil die Veränderung bedeutet, ich habe doch alles gemacht, ich habe doch alles richtig gemacht, religiös gesehen habe ich alles richtig gemacht. Wer von uns kann das heute Abend sagen? Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, Meister. Wir würden sagen, du hast ja alles richtig gemacht, da fällt mir gar nichts mehr ein. Aber Jesus sagt, du hast dich daran festgehalten, weißt du, an deiner religiösen Korrektheit und hast dein Leben so gelebt, aber du hast dich nie wirklich am lebendigen Gott festgehalten, weil dir das fehlt, die Gotteserkenntnis. Weil wenn du Gotteserkenntnis hättest, dann hättest du Heilsgewissheit. Dann wüsstest du um diesen lieben Vater, von dem wir heute Morgen gehört haben, der auf dich wartet. Aber du fällst unter die Kategorie von Hosea Kapitel 4, Vers 1. Das habe ich wider dich, Israel. Unter euch gibt es keine Gotteserkenntnis. Keine Liebe. Keine Gerechtigkeit. Das kann es gar nicht geben, weil es keine Gotteserkenntnis gibt. Und deswegen gibt es unter euch, sagt der Herr, Ehebruch, Mord, Stehlen, ist alles unter euch da. Und dann versucht es mal wieder ein bisschen gut zu machen. Jetzt halten wir die Gesetze mal wieder ein bisschen. Angst vor Veränderung. Jesus nachfolgen ist Veränderung. Ist so. Ist so. Nimm dein Kreuz auf dich. Das Kreuz, das du um der Gerechtigkeit willen verlacht wirst. Um der Gerechtigkeit willen verfolgt wirst. Um der Gerechtigkeit willen den Kürzeren ziehst in diese Welt. Um der Gerechtigkeit willen nicht zu Gericht ziehst mit, sagte ich vor kurzem jemand, mit deinem Ehepartner. Zieh doch deinen Scheidungsantrag zurück, sagte ich jemand. Warum machst du das? Ja, weil ich muss schauen, wie das mit dem Haus dann wird und mit der Versorgung für mich und. Das ist ein guter Rechtsanwalt. Aber Jesus ist doch deine Gerechtigkeit. Nimm doch das zurück, dieses Streiten ums Erbe. Nimm es doch zurück. Verschenk doch das Erbe. Was soll's? Nimm dein Kreuz auf dich und leide um der Gerechtigkeit willen. Das ist das Kreuz auf sich nehmen. Ihr Lieben, das ist nicht das Kreuz auf sich nehmen, ist nicht, dass ich was weiß ich, einen Schnupfen habe oder jeder trägt sein Bäckle. Darum geht es nicht beim Kreuz auf sich nehmen. Und das konnte nicht. Die Entscheidung, nee. Hat ihn gelähmt. Eine Generation ohne Eigenschaften heißt aber nicht, dass diese Generation keine Fähigkeiten verfügt. Das ist es ja. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es handelt sich um hochgebildete, mit akademischen Graden ausgestattete junge Menschen, die mehrere Fremdsprachen sprechen. Aber was wollen sie erreichen? Das ist eine gute Frage. Jede Generation vor uns wollte die Welt verändern. Was aber wollen wir? Und da sprechen wir natürlich über die Generation 20 und 30, aber ich habe mich selber gefragt, was will ich eigentlich? Wirklich, das ist gut. Wenn man sich mal fragt, was will ich eigentlich? Was will ich? Die Nachkriegsgeneration heute baute das Land wieder auf und wollte einen demokratischen Rechtsstaat etablieren. Die 68er wollten freie Liebe und lehnen sich gegen die unter Nazi-Verdacht stehenden älteren Generationen auf. In den späten 70er und frühen 80er ging man aus pazifistischer Überzeugung auf die Straße, um den NATO-Doppelbeschluss zu verhindern oder gegen die Atomkraft zu demonstrieren. Doch bei jeder weiteren Generation wird es schwieriger, ihr ein Etikett aufzukleben. Das kann von Vorteil sein, muss es aber nicht. Die heutigen 20-somethings kann man kaum noch unter einer gemeinsamen Idee, geschweige denn einem Begriff zusammenfassen. Unsere Generation ist zerfasert von einem übergroßen Individualgedanken ergriffen, der uns vereinzelt durch die Gegend irrlichtern lässt. Und doch ist das noch immer besser als jede Form von kollektivistischer Vergesellschaftung. Also praktisch dieser Kommunismus, was war. Doch was definiert uns außer diesem Individualitätszwang? Dass ich mein Individuum nach vorne stellen muss. Sind wir eine Generation Internet, die sich für Recht und Freiheit in der digitalen Welt einsetzen soll? Oder die Generation, die jeder Form von Parteidemokratie gleich misstraut? Die Generation, die nur auf Spaß und Erlebnis bedacht ist? Die Verantwortungsverweigerer, die, weil sie schon mit sich selbst nicht klarkommen, sich nicht auch noch um andere kümmern können? Wogegen lehnen wir uns auf? Gegen Traditionen, gegen Progressivität, gegen einen Werteverfall oder wollen wir alles zugleich? Den perfekten Körper und trotzdem Genussmensch bleiben? Eine eigene Familie, aber die Freiheit des Single-Daseins. Ökologisches Bewusstsein, aber trotzdem einen fetten Geländewagen fahren. Einen sicheren Job, aber keine 40-Stunden-Woche. Habe ich jetzt auch wieder so klasse Werbeplakat, wollte ich schon sagen. Ne? Aber es ist ja ein Wahlplakat tatsächlich, dachte ich. Es ist gar nicht Kaufland, es ist eine Partei. Und steht auf 30-Stunden-Woche. Wow. Da muss man eigentlich wählen. Ne? Bei vollem Lohnausgleich. Nur ein bisschen mehr Urlaub. Ist gut für den Bodenseehof. Können wir noch ein paar mehr Familienwochen machen. Also ist es ja da so ein Denken, so ein sinnloses Denken. Ist interessant. Wir sind unsicher und wir haben Angst. Wir treten auf der Stelle und werfen uns in eine selbstverschuldete Unmündigkeit. Nicht mehr so sehr der Wille zur Entfaltung ist größer, sondern der zur Festanstellung. Hauptsache es sicher sein. Was früher der Inbegriff von Biederkeit war, gilt mittlerweile wieder als erstrebenswert. Bei Licht betrachtet kommt eine Generation zum Vorschein, die sich lieber für spießige Fernsehserien wie Desperate Housewives oder How I Met Your Mother interessiert, als für Ideen. Statt an der eigenen Verwirklichung zu basteln, schnorrt man die Eltern um einen Zuschuss für die nächste Thailandreise an, um sich ja nicht in den Unwägbarkeiten des Lebens stellen zu müssen. Man will nicht mehr erwachsen werden oder es zumindest so lange hinauszögern wie möglich. Das ist wirklich auch ein Problem für die 40-Jährigen. Man will nicht mehr erwachsen werden. Oder es hinauszögern bis zum geht nicht mehr. Weil man hat so Statistiken gemacht, dass auch so über 40-Jährige extrem gerne Comicfilme schauen. Weil die gehen immer ohne irgendwelche Probleme aus. Donald Duck wird von einem Felsblock erschlagen und er steigt immer wieder vorne raus, schüttelt sich ein bisschen, seine Federn, dann steht er wieder da. Quack, 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 quack. Und da flüchten sich viele hinein in eine Welt, die gar nicht reell ist. Und heute natürlich noch viel mehr, gerade auch durchs Internet, kann ich vor meinem Computer sitzen und bin in meiner eigenen Welt unterwegs, die gar nicht reell ist. Aber ich muss mit niemandem reden, bin immer beschäftigt und baue mir meine Welt, wie ich sie möchte. Das ist die Welt, in der wir leben. Aber die Eigenschaftslosen trifft man überall. In der Politik etwa auf die Piratenpartei. Mit Sachfragen, ich mache jetzt keine Politik mehr, aber das fand ich interessant, mit Sachfragen konfrontiert lautet die Standardantwort, keine Ahnung. Das ist ehrlich, offenbart aber eine tiefe Unsicherheit im Umgang mit Themen unserer Zeit. Ich weiß noch, wie peinlich das war, als sie in den Rat, Senat da in Berlin gewählt wurden. Und dann wurde der von der Piratenpartei gefragt, wie viel Schulden Berlin hat. Und dann sagte er, ich weiß auch nicht, vielleicht so 2 Millionen Euro. Und dann sagt der Journalist, es ist ein bisschen mehr. Und dann sagt er, da muss ich mich dann nochmal klug machen. Und der Journalist sagt, wäre nicht schlecht. Ja, aber das war die Standardantwort. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Was wollen Sie eigentlich bezwecken? Keine Ahnung. Aber ich habe hier auch Vertreter getroffen aus christlichen Jugendgruppen, Leiter von Jugendgruppen, die sagten, das ist die Partei, die muss man wählen. Und ich sage, Junge, für was steht die Partei eigentlich? Keine Ahnung, sagt er mir noch. Er sagt, das ist so bombenmäßig, ey. Du bist da der geborene Jugendkreisleiter. Also so ein Ding. Aber so läuft es. Es ist witzig, aber traurig. Eine Umfrage hat vor kurzem ergeben, dass jeder Fünfte unter 30 Auschwitz nicht kennt. Man darf vermuten, dass es sich dabei nicht nur um Bildungsverlierer handelt, die ihre Schuhe nicht selbst binden können. Das füge ich dazu, ne? Weil es wird immer so dargestellt. Aber nicht nur um ein scharfes Bewusstsein, auch der Mut scheint auf der Strecke zu bleiben. Weder im Beruf irgendwas mit Medien und noch im Privaten. Irgendwann möchte ich auch Kinder haben. Wollen wir uns festnageln lassen? Wir wollen nicht planen, sondern in den Tag hineinleben. Den Eigenschaftslosen fehlt der Kompass. Wir schlafwandeln durch eine vernetzte Welt voller Möglichkeiten und fühlen uns verunsichert angesichts der Fülle von Optionen. Wir wollen Lebenskünstler sein und denken wie Beamte. Wir verwalten das Erbe unserer Eltern und Großeltern. Ein postmodernes Anything Goes hat uns überrumpelt, also ein Alles ist möglich. Und jetzt wissen wir nicht mehr weiter. Wir haben uns in eine Mentalität des Entweder-Oder verrannt, die uns zum Verhängnis wurde, weil keiner mehr eine Entscheidung treffen kann. Wenn du in dieser Mentalität lebst, aber keine Entscheidung treffen kannst, das macht dich verrückt. Und wir treffen immer mehr junge Leute. Und ich treffe immer mehr, nicht bloß junge, sondern auch jung gebliebene Leute, die können keine Entscheidung treffen. Gelähmt. Weil ich nicht weiß, was. Angst, diese Entscheidung zu treffen. Wir wollen überall dabei sein und nichts verpassen. Ein Irrweg, der Mut zur Entscheidung ist wieder gefragt, auch wenn das manchmal unangenehm ist. Also der Mut zur Entscheidung ist wieder gefragt, auch wenn es unangenehm ist. Eine Entscheidung zu treffen. Und das sind die junge Generation, die hier heranwächst, in diesem Land, überhaupt so in der westlichen Welt. Aber wisst ihr, die spiegeln ja auch was wider. Zum Teil Eltern, die auch keine Entscheidungen mehr treffen. Keine entscheidenden Entscheidungen mehr. Lebensverändernde Entscheidungen. Ist ein Produkt einer Generation, die schon rangewachsen ist. Und Das ist mir auch so bewusst geworden als Vater natürlich von 3 Kindern, die 28, 25 und 23 Jahre alt sind. Entscheidungen treffen. Wie sollen Sie jemals Entscheidungen treffen? Ich kann doch von Ihnen nicht verlangen, mal unliebsame Entscheidungen zu treffen, wenn ich nie unliebsame Entscheidungen treffen würde im Leben, die auch Konsequenzen haben. Und wir sehen das im Leben von Jesus mit diesen reichen Jünglingen zum Beispiel. Wir sehen es in Lukas Kapitel 9, in einem Kapitel, da geht es darum, um Nachfolge, dass jemand sagt, Herr Jesus, ich möchte dir nachfolgen. In Vers 57, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sagt, und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Willst du das wirklich? Ah. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Wenn ich dich in die Nachfolge rufe, dann rufe ich dich auch in den Bruch mit deiner Kultur. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Jesus wusste, was er sagt. Wisst ihr, alttestamentlich hat der Mann richtig geantwortet. Ich muss doch meine Eltern ehren. Aber wenn Jesus in die Nachfolge ruft, dann ruft er auch in den Bruch mit meiner Kultur. Das ist wirklich so. Deswegen sagt Jesus auch, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bringe Trennung. Du brauchst nicht die Trennung selbst hervorbringen. Die kommt automatisch. Die kommt automatisch. Entscheidung. Und Jesus sagt es klar. Aber wisst ihr, wir leben in einer Welt, die will es nicht mehr. Nee, wir müssen doch unseren Nachbar und das muss doch auch. Und was sollen denn die von uns sagen und was sollen denn die von uns denken? Natürlich sollen wir auch, wisst ihr, ohne falsch wie die Tauben sein. Und weise wie die Schlangen, da kann man sogar noch vom Teufel was lernen, sagt Jesus. Aber das bringt auch einen Bruch mit der Kultur. Das ist uns oft gar nicht mehr bewusst, auch in der westlichen Welt. Wir hängen so sehr an unsere Kultur. Wir wollen unserem Nachbarn nichts Böses, dem nichts Böses. Der soll nichts Böses über uns sagen, der auch nichts Böses über uns sagen. Ich weiß, als wir hier getauft haben am Bodensee, dann hieß es auch selbst von Mitarbeitern, oh, was sollen die Nachbarn sagen, wenn die das sehen? Das spielt überhaupt keine Rolle. Was sollen sie denn sagen? Da fragt da auch keiner nach. Ich sage da auch nichts, wenn jemand in die Kirche geht und sein Kind dort taufen lässt. Sage ich dann zu den Leuten, die sind komisch? Nö. Aber das passt doch nicht bei uns. Oh, das Evangelium passt nie. Nur eine kleine Überraschung. Wenn du es jetzt auch festgestellt hast, preis Gott. Es passt nie. Es passt nie, Jesus nachzufolgen. Das ist jetzt nicht eine Diskussion über Taufe, ja? Aber das ist oft dieses, es passt nie, ihr Lieben. Es passt nicht. Und Jesus macht es deutlich. Und dann kommt er zu dem, er sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, ich möchte meine Bedingungen stellen der Nachfolge. Jesus sagt, das geht nicht. Das wird auch nichts. Wenn du deine Bedingungen stellst, Heinz Spindler, das wird auch nichts. Jesus, ich will dir nachfolgen, aber ich möchte Sicherheit für meine Kinder haben. Ich will eine Lebensversicherung haben. Ich will eine gute Rentenversicherung haben, später für meine Frau, sollte ich ableben. Es muss alles passen, Jesus. Ansonsten, und Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt und zurückblickt, der ist nicht tauglich fürs Reich Gottes. Und ich sage dir nicht aus Gerichtsworten. Das sind keine Gerichtsworte letztendlich. Sind es doch, weil es das Gesetz Gottes ist. Aber das Gesetz wird ja auch aus Liebe geoffenbart. Was, aus Liebe. Ich will ja gar nicht, dass du auf einen falschen Trichter kommst. Das will ich ja gar nicht. Und das ist manchmal das Problem, auch wenn wir sagen, so von so einer Generation, und damit schließe ich, ihr Lieben, wenn wir von so einer jungen Generation sprechen, die so eigenschaftslos ist, Aber muss ich mich fragen, warum ist es so eigenschaftslos? Und nicht alle sind eigenschaftslos in dieser Generation. Aber ich merke es in meiner eigenen Familie, wie es die Jungen oftmals lähmt, diese Wahlmöglichkeiten. Und dann brauchen sie, wisst ihr, das ist Gemeinde auch, eben Jüngerschaft. Dann müssen sie ältere Geschwister haben, reifere, die ihnen helfen, Entscheidungen zu treffen. Aber ich kann nicht von den Jungen in meiner Gemeinde verlangen, triff du eine Entscheidung, die wird dein ganzes Leben, aber dein ganzes Leben beeinflussen. Während ich an mein Sicherheitsseil festhalte. Absolut abgesehen, du verkauf mal alles. Du bist noch jung, du kannst es noch machen. Ja, übertrieben, jetzt wahrscheinlich übertrieben dargestellt. Du kannst doch in die Mission gehen, ich kann nicht mehr in die Mission gehen. Nee, das ist, ich mache jetzt gerade ein bisschen einen auf, schau schon ein bisschen rum am Bodensee, vielleicht eine kleine Eigentumswohnung. Oder Meran noch besser, ist ein bisschen milderes Klima. Wenn die Knochen dann langsam ziehen. Und das ist doch total legitim. Aber du, geh in die Mission erstmal, Vincenzo. Und dann schauen wir mal. Ja. Ich spreche jetzt mal aus dem, was meine Kinder sagten. Ne? Und manchmal ist es auch bei mir, dass ich mich natürlich mit anderen vergleiche. Wisst ihr, und ich ärgere mich dann auch manchmal, wenn es uns nicht so gut geht, in Anführungsstrichen. Uns geht es sehr gut. Ich habe ein super Hemd an, hat mir heute einer gesagt. Ne? Und war klasse Hosen. Also ihr habt es noch nicht gesagt, aber ich sage es jetzt euch, damit es mir nachher nochmal sagen können. Aber das steht mir auch. Und sagte mir jemand heute, ne? Das sage ich nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass natürlich, wenn du an so einem Platz arbeitest wie ein Bodenseehof, du wirst jetzt keine Reichtümer ansammeln. Und wenn ich dann manchmal das bekomme von der Rentenversicherung, was ich Rente bekäme, da kann ich mir einen Spazierstock davon kaufen, ja? So ungefähr. Und ein kleines Zelt aufstellen irgendwo. Letztendlich, wenn die Teuerungsrate so weitergeht. Und es hat mich auch manchmal, ja, manchmal überfällt mich dann auch fast so ein Schleier von Sorge. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, was haben wir unseren Kindern ermöglicht oder wie lief das alles? Und dann sagt der Dominik zum Beispiel, Papa, wer erlebt es, dass er für dies und das betet und es plötzlich bekommt? Aber das erleben wir doch, oder? Also, dieses Bild, legt doch mal euren Gehaltscheck auf den Tisch und sagt, Herr Jesus, ganz praktisch, das ist dein Geld. Und wir machen das vor der Familie, das ist dein Geld. Mach du mit diesem Geld, was richtig ist. Und du wirst uns versorgen. Zum Beispiel. Unsere Mädels, von denen dachte ich immer, die kamen immer zu kurz. Und dann war ich... Eine war in Texas gewesen auf der Bibelschule, eine war in Kanada. Also ihr seht, uns geht es nicht schlecht. Und uns geht es auch nicht schlecht. Und dann habe ich sie mal gefragt einfach, wie sie es empfunden haben. Manchmal ist es so, als Vater würdest du vielleicht manches anders machen nochmal im Leben. Aber es geht ja eh nicht. Und dann haben die beiden gesagt, Papa, wir würden nie wollen, dass du irgendwas anders machst. Du warst selten zu Hause, das stimmt. Aber die Mama war immer da. Wir haben es immer so ausgemacht, dass meine Frau nicht arbeiten geht. Weil sie es nicht braucht. Weil sie die Mutter ist unserer Kinder. Du musst nicht den Mainstream nachlaufen. Da mache ich euch Mut. Kinder werden es dir danken. Ist wirklich so. Wir haben zwar ein bisschen mehr auf der hohen Kante, aber die Kinder haben selten dann Eltern, die wirklich Zeit haben. Meistens gestresst. Aber wir haben doch Geld, wir können auch einen schönen Urlaub machen. Pff. Und das war das Zeugnis der Mädels. Die Mama war immer daheim, Baba. Und am Wochenende war die Mama zu Hause und die Mama hat nie gemotzt, dass du nicht da bist. Das hat mich zutiefst getroffen. Die hat nie gemotzt. Wir hätten immer was machen können. Andere haben da auch was gemacht am Wochenende miteinander. Aber du warst in der Gemeinde, in der Gemeinde, in der Gemeinde und wir wollten nie, dass du was anders machst. Weil die Mama das Zeugnis gegeben hat. Das ist der Dienst, in den uns Jesus gerufen hat. Und das ist wir als Familie. Und deswegen sind ein paar ganz praktische Dinge. Ist auch manchmal genügsamer, sich mit Dingen auch genügen lassen, wirklich genügen lassen. Offen reden. Auch offen, das ist nicht immer altersgemäß. Ja, es gibt ein Alter, da kann man dann plötzlich ganz offen reden, auch wie es uns wirklich auch geht, auch als Eltern, wie wir das verstehen, auch so in der Nachfolge. Und dass es nicht immer so ein Zuckerschlecken ist. Und man muss da auch sensibel sein. Man muss die Kinder nicht überfrachten mit, dass sie dann weggehen und sagen, meine Eltern, die haben aber wirklich nur Probleme. Aber das offen miteinander umgehen. Ehrlich miteinander umgehen. Das waren ein paar solche Dinge, die mir wichtig wurden in dieser Zeit. Ne? Ich hätte manches gern anders gemacht, wirklich. Ich weiß, als unser Sohn wegging nach Kenia, da kam ich gerade aus Österreich zurück. Ich habe da mal wieder irgendwo gesprochen. Und dann musste ich bei Salzburg anhalten, auf dem Parkplatz und musste weinen. Dann kam mir plötzlich das, jetzt ist der 19 und jetzt geht er weg nach Kenia. Und ich habe darüber nachgedacht, ich war vielleicht zweimal, als er hier Fußball gespielt hat, war ich auf dem Fußballfeld. Ansonsten war ich mit Konfirmanden unterwegs in irgendeiner Gemeinde. Und der Dominik hat nie gesagt, Papa, das war verkehrt. Aber es hat mich trotzdem getroffen, es hat mich bewegt als Vater. Weil das jetzt so das Inbegriff des Vaterseins ist. Und es ist nichts Schlechtes, wenn man es machen kann. Versteht es nicht verkehrt. Aber da muss ich sagen, preis Gott für diese Frau, die immer gegeben hat. Und es hat sie nicht in einer, in so einem martialischen, so ich muss mich jetzt selbst opfern. Sie sagte mal zu mir, die Ute, das ist der Dienst, in den uns Jesus gerufen hat. Und den Dienst tun wir. Und da gehen wir vorwärts. Und das hat sie den Kindern auch vorgelebt. Und das hat sie nicht heuchlerisch vorgelebt. Und da waren auch viele Schmerzzeiten dabei, garantiert. Es ist immer ein Preis, in der Nachfolge zu leben. Aber das Zeugnis der Kinder, da merkte ich, das war es wert. Also ehrlich damit umgehen, auch wenn sie mal gesagt hätte, ich habe das mal, an der Jüngsten habe ich gesagt, Doro, wenn da irgendwas ist im Leben, ich höre sofort auf hier, sofort. Ich höre morgen auf hier. Das werde ich nicht tun. Wenn ich merke, das tue ich nur noch, ich tue es nur noch um meinetwillen, den Dienst. Ich werde nicht meine Kinder auf meinem Altar opfern. Ich höre sofort auf hier. Was mache ich dann? I don't know. Würstchen braten. Ihr lacht, aber das würde ich wirklich machen. Ist mir egal. Das tue ich nicht. Und das wissen die Kinder. Ich höre sofort auf. Nicht, weil ich Angst hätte, im Augenblick geopfert zu werden oder so. Aber wenn ich merken würde, das tue ich aus Selbstsucht, ich mache das und ich bin nicht mehr real, dann hoffe ich, dass ich dann so klar bei Verstand bin, dass ich sagen kann, Schluss. Und das hat mir geholfen bei einem Lehrer von den Fackelträgern. Das war der Schotte. Jedes Mal vergesse ich seinen Namen. Ne? Bitte? Billy Stragan. Billy Stragan, sein Sohn, der rief ihn irgendwann mal an, da war der Billy gerade in Kanada irgendwo, sollte sprechen, in irgendwelchen Gemeinden. Und sein Sohn war irgendwo in einem Hotelzimmer und dem ging es ganz schlecht. Und er rief seinen Vater an. Und sein Vater hat sofort alles aufgegeben und flog nach Hause. Und Viele Gemeinden haben ihn dann nicht mehr eingeladen, weil sie es nicht verstanden haben. Aber das wurde mir deutlich, also dieses in dem zu leben. Und möge Gott schenken, dass es dann auch wirklich so wäre. Ne? Aber das war mir wichtig. Also das ist mir wichtig geworden, dieses, ich darf von meinen Kindern das auch sagen, ich darf ihnen auch sagen, manchmal habe ich echt Furcht, Mädels und Junge. Weil ich nicht weiß, wie es wird. Aber dann beten wir miteinander. Und das wollte ich auch immer, dass wir so irgendwie sammeln. Ich bin da jetzt nicht der große Meister drin. Wir haben nicht jeden Tag eine Andacht. Und. Weil ich wenn ich nachts um 11 oder 12 nach Hause gehe, da macht man meistens keine Nachtandacht mehr mit der Familie. Das ist so, ne? Aber so diese Wege, dass wir offen miteinander umgehen, das Durchsprechen. Und das war sehr wichtig. Die Mutter, die Frau, ich sage, das ist, wo Jesus uns reingerufen hat. Uns, nicht dich, uns. Und der Vater, der auch offen umgehen kann, damit er kein Held sein muss. Aber der aus dieser Familie heraus zum Beispiel Entscheidungen treffen darf. Und die Familie weiß, das macht er nicht aus Selbstsucht. Und auch bereit ist, auch mal eine Entscheidung zurückzunehmen. Wenn man merkt, die war wirklich verkehrt. Also so authentisches Leben können wir das nennen. Transparentes Leben vielleicht. Also in dem, das wären so meine Dinge, ne? Und natürlich wünsche ich denen, die kleine Kinder haben, benutzt so viel Zeit wie möglich. Die kommt nie mehr zurück, die Zeit. Aber überlass Jesus. Und es wurde mir auch noch wichtig für die Väter. Manchmal, wenn ich nachts nach Hause kam oder morgens nach Hause kam, meistens war es morgens, dann bin ich noch ins Zimmer von meinen Töchtern und von meinem Sohn und habe sie einfach nochmal gesegnet. Habe sie nochmal der Liebe Jesu anbefohlen. Und dann ging ich ins Bett. Und ich glaube, dass Jesus wirklich gehört hat. Das war alles, was ich machen konnte, aber das habe ich gemacht. Auch nicht, weil ich es wusste, sondern ich habe es gelernt von einem Mentor von mir. Und es wurde mir ein großes Zeugnis. Und ich glaube an die Kraft des Gebets, dass Jesus handelt. Also diese Dinge, das wären so meine vielleicht Tipps zu dem. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein Vater bist, wie wir Väter es gar nicht sein könnten. Und dass wir uns auf dich werfen dürfen und Herr, einer Generation helfen dürfen, Entscheidungen wieder zu treffen und selbst, wo wir oft schon selbst so sind, so ängstlich manchmal und so unentschlossen, dass wir auf dich schauen und von dir gewirkt klare Wege gehen können, Herr. Keine perfekten Wege, aber klare Wege. Und ich danke dir, dass wir immer wieder mit unseren Unvermögen vor dir stehen und das ist so eine große Sache, dass du uns nie richten wirst nach unseren Unvermögen und dass unsere Schwächen, das sind ja gerade die Dinge, du machst ja aus Staub Edelsteine und dafür danke ich dir, Herr. Lass uns einfach Menschen sein und wo wir es noch nicht sind, mehr werden, die mutig sind, dir unseren Staub zu überlassen. Auch die Furcht vor dieser Welt manchmal, Versagensängste, Vergleichsängste, Identitätskrisen, die Angst, die Unfähigkeit, was zu wählen in dieser Vielfalt, die Angst, immer zu kurz zu kommen, was es auch immer sein mag. Herr Jesus, wir wollen es dir gerne hinlegen. Und ich danke dir, dass du der Sieger bist. Über allem wollen wir Menschen sein, Jesus, die nicht die Hand am Pflug legen und ständig zurückschauen. Und ich danke dir, dass es gar nichts ausmacht, wenn man ab und an mal zurückschaut, weil wir so sind, wie wir sind. Aber alles in allem glaube ich, dass du unsere Herzen so ergriffen hast, dass wir eigentlich vorwärts schauen wollen. Und wenn du unseren Blick nicht richtest auf das, was ewig ist, wir können es nicht. Und so legen wir dir unser Herz hin, und wir danken dir, dass du es tust. Du richtest unser Herz auf die Stadt aus, auf die ewige Stadt, die noch kommt. Danke, dass du es gut machst, auch mit unseren Kindern, Jesus. Und all unser Unvermögen, schon längst am Kreuz von Golgatha, besiegt es, mit dem Blut weggewaschen. Und lass uns ermutigt vorwärts gehen, in einer entmutigten Welt. Zu deiner Ehre, dass der Vater verherrlicht wird. Amen.